Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Es lebte in Myra ein frommer, rechtschaffener Mann mit seinen drei Töchtern. Die Familie war auch dem Nikolaus bekannt. Und so blieb dem Bischof auch nicht verborgen, dass sie in einer ausweglosen Lage war. Der Mann war krank und konnte bei seiner Schwäche keine Arbeit annehmen. Er schämte sich dafür so sehr, dass er es vor allen Menschen geheim zu halten suchte. Doch litten alle Hunger und man wusste keinen Rat. In seiner Verzweiflung und Not dachte der Vater darüber nach, seine Töchter auf die Straße zu schicken, damit sie sich etwas verdienen könnten. Nun kam es, dass Nikolaus davon erfuhr. Da stieg er, nachts, um den armen Hausherrn nicht zu beschämen, heimlich auf das Dach des Hauses und warf zum Kamin drei Goldklumpen hinein. Genug, um ein Auskommen der Töchter zu sichern. Wie groß war die Freude der Familie über diese Himmelsgabe. Nikolaus aber hatte sich rechtzeitig entfernt, um nicht entdeckt zu werden. Diese und viele andere Geschichten, die sind vielen Menschen seit ihrer eigenen Kindheit, seit Kindheitstagen bekannt. Und was den meisten dieser Legenden gemeinsam ist, das ist die Güte und väterliche Fürsorge, die der Bischof von Myra ausstrahlt. Und mancher wünschte sich insgeheim, vielleicht auch selbst ein solcher Vater zu sein oder einen solchen gehabt zu haben. Unser Thema heute in der Lebenshilfe: Wo war mein Vater? Der Vatersegen Gottes. Gast in unserem Münchner Studio ist dazu der Psychotherapeut Peter Bock. Herzlich willkommen, Herr Bock. Schön, dass Sie heute bei uns in der Sendung sind. Ich grüße Sie.
Herzlich willkommen auch, Herr Miller, und herzlich willkommen alle Mithörenden und Mithörerinnen.
Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern, die Sie noch nicht kennen, weil Sie waren ja schon das eine oder andere Mal hier bei uns im Studio, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie stammen aus Wien, wie man an Ihrem Zungenschlag hört. Sie studierten Philosophie und Pädagogik und Geschichte und Sie arbeiteten als Religionslehrer, Verlagslektor und auch als Ausbildungslehrer. Sie haben auch mehrere Ausbildungen zusätzlicher Art, zum Beispiel zum christlichen Lebens- und Sozialberater und zum individualpsychologischen Berater. Jetzt sind Sie im Unruhestand, Sie arbeiten aber weiter als Psychotherapeut in freier Praxis und Sie leiten das sogenannte Kairos-Haus. Herr Bock, jetzt haben wir gerade eine von, ich glaube, den vielen Legenden zum heiligen Nikolaus gehört. Was ist denn das, was den heiligen Nikolaus von Myra uns so väterlich erscheinen lässt?
Dazu ist die Legende, die Sie ausgewählt haben, eine von insgesamt fast 1000 Legenden, die über Nikolaus überliefert werden. Ein spannendes Beispiel, aber ebenso spannend ist, welche Version der Legende Sie gewählt haben. Denn von diesen Legenden über Nikolaus, die man den Kindern erzählt, deshalb, weil es Erwachsenengeschichten sind, in denen Erwachsene ihr Leben deuten und den Kindern weitererzählen, da gibt es ja viele Variationen. Und jetzt haben Sie diese Variation gewählt, die mit dem Blick vor allem auf die Geschichte des Vaters abhebt, dass er nicht weiter konnte, nicht helfen konnte und Nikolaus subsidiär, sagt man heute, einspringt. Ich kenne die andere Version der Legende, wo Nikolaus die Not der Töchter stärker im Blick nimmt, wahrnimmt, dass aus den kleinen Mädchen immer größere und dann Frauen werden, wahrnimmt, dass sie keine Chance haben, in diesem sozialen Umfeld jemals ihr eigenes Leben selbstbestimmt zu gestalten. Unser Wort dafür ist heiraten. Und er jetzt diesen Weg geht, dass er in der Nacht, als die eine großjährig wird, ihr den Beutel in das Fenster hineinlegt und verschwindet, als die andere großjährig wird. Es geht also ganz klar um die Zukunftsdimension dieser jungen Frauen. Und jetzt werden Sie fragen, was ist dabei das besonders Väterliche? Ich komme auf das Väterliche des Nikolaus grundsätzlich, wenn Sie einverstanden sind, dann noch einmal zurück. Aber in diesem Fall ist es so schön zu sehen, das Väterliche ist nicht das Geld. Das Väterliche ist nicht der Goldbeutel. Das Väterliche ist, dass er es unbemerkt macht. Dass er es tut und sich ganz schnell zurückzieht, sodass in der Früh das Mädchen die Gabe der Zukunft findet und nicht dankbar sein muss. Väterlichkeit heißt, ich öffne dem geliebten anderen die Türe zu seiner eigenen Zukunft, ohne auf Dank zu warten.
Das wäre jetzt mein Stichwort gewesen, Herr Brock. Die Tochter kann dieses Geschenk annehmen, ohne dankbar sein zu müssen.
Ja, und genau das ist ein Charakteristikum des Vaterseins. Der Vater rechnet nicht, wo er anfängt zu rechnen, verrechnet er sich mit Sicherheit, sondern der Vater ist so in der Selbstlosigkeit, in der Freude daran, dass aus seiner Geschichte neues Leben entsteht, dass er unbedankt, unbemerkt gibt. Das ist eine Qualität, die ich nicht einfordern kann. Das ist eine Qualität, die dort, wo sie sich ereignet, Türen aufmacht, wo plötzlich Augen aufgehen, wo ein ganz besonderer Blick aufleuchtet im Gesicht des Mädchens. Wir würden heute sagen, da glänzt was, da strahlt es.
Weil sie nicht dankbar sein muss?
Weil sie nicht dankbar sein muss, entsteht Dankbarkeit. Überall dort, wo Dankbarkeit erwartet wird, entsteht Schuldgefühl. Aber dieses Mädchen weiß gar nicht, wem es dankbar sein könnte. Es ist einfach in ihrem, ach du, da ist einer, der mich gesehen hat. Und in diesem, ach du, das ist mir jetzt ganz unbeabsichtigt herausgerutscht, ich hatte es nicht vor, klingt eigentlich der alte Gottesnamen auf Jach. Buber sagt über das Jach, es ist eigentlich das dankende Staunen des Menschen über die unerwartete Güte, die Schönheit der Welt, des Lebens, die uns begegnet. Und das ist der Aspekt an dieser Nikolaus-Legende. Jede der Nikolaus-Legenden variiert einen anderen Aspekt der Väterlichkeit Gottes. Aber das ist dieser Aspekt an dieser Legende, die Sie gewählt haben. Es geht uns Zukunft auf, ohne dass ich sie verdienen konnte. Es ist nicht meine Leistung, aber ich kann mit dem etwas jetzt selber leisten. Ich stelle mir vor, wie diese Tochter, die dann heiratet, selber mal Kinder hat. Die sitzen ihr am Schoß und irgendwann wird eines der Kinder fragen, sag mal, was war das, was dich am meisten? Und vielleicht erzählt sie dann diese Geschichte. Ob sie die mit Nikolaus verbindet oder mit einem ganz anderen Namen, weiß ich nicht. Denn der Name Nikolaus ist ja ein Symbolname. Es ist ein griechischer Name. Die Gestalt Nikolaus hat es tatsächlich gegeben. Das ist aber genauso wie wir heute unseren Kindern Namen geben, hat man damals sprechende Namen gegeben. Und der Name Nikolaus heißt das Volk, und zwar das Einfache, der einfache Mensch, der wird den Sieg gewinnen. Sieg nicht als Kampf, sondern der wird zum Lichtzeichen werden. In dem Namen Nikolaus schwingt die Hoffnung mit, dass unsere Lebensgeschichte für andere ein Leuchtzeichen ist. Ich nütze die Gelegenheit gleich, um allen, die heute Namenstag haben, dazu wirklich zu gratulieren und zu sagen, Sie haben einen wunderschönen Namen. Einen Namen, der Ihr Leben vielleicht deuten kann.
Also das heißt, wir fügen jetzt, weil eine Frage, die immer wieder in der Sendung jetzt kommen wird, ist die, was sind sozusagen die Attribute, die ein guter Vater haben sollte? Dann fügen wir jetzt mal als ersten Punkt in unsere imaginäre Liste ein, liebe Väter, erwartet keinen Dank und fordert ihn auch nicht, oder?
Ja, denn es gibt nichts, wofür dem Vater zu danken ist. Im guten Regelfall hat alles, was er weitergibt, was er schenkt, er selbst vorher selbst empfangen. Es gibt eigentlich keinen Grund zur Dankbarkeit an Vater und Mutter. Deshalb heißt das vierte Gebot auch nicht, du sollst Vater und Mutter dankbar sein, sondern du sollst sie ehren. Ehren heißt sehen, was ist, und das mit Respekt anerkennen. Zur Dankbarkeit gibt es keinen Grund, denn der Vater gibt weiter, was er empfangen hat. Die Mutter gibt weiter, was ihr selbst geschenkt wurde. Die Dankbarkeit geht an eine andere Adresse, an den ganz anderen.
Das erübrigt ja dann sozusagen die nächste Frage, inwieweit ist der Nikolaus ein Abbild der Vaterliebe Gottes?
Das erübrigt die Frage gar nicht, sondern ich muss umgekehrt fragen, wenn ich mir die Nikolaus-Legenden anschaue, Legende ist ja nichts anderes als etwas, was verdichtete Lebenserfahrung, verdichtete Gotteserfahrung in ein Bild bringt, dann merke ich eine Vielfarbigkeit dieses Vaterbildes Gottes und muss immer wieder fragen, was ist denn damit eigentlich gemeint? In der Ostkirche wird Nikolaus als Helfer im Glauben genannt. Helfer im Glauben, das heißt, er lebt uns vor, wie Gott Vater ist. Vielleicht, ich mache einen kleinen Exkurs in die Theologie, es ist ja nicht Zufall, dass wir Bischof, Priester und Diakon, die drei Ämter der Kirche haben. Der Bischof ist der uns die Väterlichkeit Gottes sichtbar macht. Der Priester, der uns die brüderliche Nähe Jesu ins Bewusstsein, in die Angreifbarkeit hebt. Und der Diakon, der die heilende, barmherzige Liebe des Geistes durch sein Wort und sein Tun uns anbietet. Und jetzt ist dieser Bischof eine sehr interessante Gestalt. Die älteste Nikolaus-Legende ist nämlich nicht die Legende von den drei Mädchen, sondern die älteste Nikolaus-Legende, die wir überliefert haben, ist diese seltsame Legende vom Gericht. Es wird erzählt, dass Nikolaus bei einem ganz normalen Mittagessen gesessen sei. Er hat mit Freunden gesprochen und hatte eigentlich gar nichts Besonderes vor. Da plötzlich kommt ein Bote zu ihm und sagt, Achtung, es läuft ein Prozess. Der Statthalter des Kaisers, der das oberste Gericht in Myra leitete, ist bestechlich. Und er hat es auf drei Männer abgesehen. Es soll deren Besitz enteignet werden, was mit jeder Todesstrafe verbunden war. Und zugleich ist damit die Familie selbst auch entehrt. Es ist knapp vor der Urteilsverkündung und die haben nichts Schuldiges getan. Als Nikolaus, so erzählt die Legende, das hört, springt er vom Tisch auf, lässt seines liegen und stehen, kommt mit. Und er geht zu dem Ort, wo das Unrecht stattfinden soll. Der Legende nach sind die drei bereits zum Richtblock geführt. Und der Henker will das Schwert erheben. Und es gibt eine Reihe, unter anderem auch in Augsburg, eine Reihe sehr schöner Darstellungen, wo Nikolaus dem Henker in das Schwert fällt. Dazu gehört ein ungeheurer Mut. Denn der Henker handelt im Auftrag des Kaisers. Nikolaus hat den Mut, dem Kaiser, also der obersten väterlichen Machtinstanz, zu widersprechen und ins Schwert zu fallen. Wenn Sie einmal im Münchner Dom waren, im Kapellenumkranz auf der linken Seite nahe der Sakramentskapelle, ist diese seltsame Uhr. Zu bestimmten Stunden wird diese Uhr zu einer Spieluhr. Da ist Gott Vater zu sehen, wie er das Schwert zieht als Richter. Und als er das Schwert ziehen will, fällt ihm Jesus in die Hand und entwindet ihm das Schwert. Zu seiner Seite, ihn unterstützend, ist mit einigermaßen verängstigtem Blick Maria. Anscheinend ist er sich nicht ganz so sicher, wie jetzt dieser Streit um die größere Liebe ausgeht. Das ist das eigentliche Bild, das sich in der Nikolauslegende hier konkretisiert hat. Väterliche Liebe heißt, dass ich mir die Hände schmutzig mache für mein Kind, für meine Tochter, für meinen Sohn, selbst auf die Gefahr hin, dass ich selber dabei scheitere.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Wo war mein Vater? Vom Vatersegen Gottes. Gast im Münchner Studio ist der Psychotherapeut Peter Bock. Herr Bock, jetzt ist er nicht nur der Nikolaus, okay, wir haben es jetzt heute als Anlass genommen, weil der 6. Dezember ist, nicht nur der heilige Nikolaus von Myra ist eine Vaterfigur in der Tradition der Kirche, sondern die Bibel und die kirchliche Tradition kennt ja auch noch andere Vaterfiguren. Zum Beispiel, wenn wir uns mal den heiligen Josef anschauen, der hätte ja auch gehen können. Und dann hat der Vater im Himmel eingegriffen und hat ihm einen Traum geschickt. Also der Josef ist, finde ich, auch ein großes Vorbild. Ja. Aber für was kann er noch Vorbild sein für uns? Oder inwiefern macht es ihn zu einem ganz besonderen Vater, der heilige Josef?
Also da sprechen Sie jetzt eine der mich bewegendsten Vatergestalten in der abendländischen Tradition an, nicht nur in der christlichen Tradition. Ohne die Josefsgestalt wären alle Diskussionen um Familienrecht, um Sicherung des Kindes, wären alle Diskussionen auch um Abtreibung und so weiter nicht denkbar, die wir heute in der Gegenwart führen. Das heißt, an Josef wird dieses unendlich Neue das erste Mal sichtbar, das mit Christus als gesellschaftliche Wirklichkeit sich durchgesetzt hat. Wenn ich ganz nüchtern bin, ich habe in dieser Woche einen einfachen Textvergleich dadurch geschenkt bekommen, dass ich einen Fernsehfilm gesehen habe. Am Montag und Dienstag oder Dienstagmittag, ich weiß jetzt nicht einmal, waren diese zwei fürchterlichen historischen mittelalterlichen Schinken mit pro 5 Minuten 5 Morde und 5 Untaten. Und da war eine kurze Szene drinnen, wo eine Frau...
Die Tore der Welt von Ken Follett,
ja,
oder?
Ja, danke.
Fortsetzung von Die Säulen der Erde.
Ja, da war eine kurze Szene drinnen, wo eine Frau erfährt, dass der Herrscher so und so, Sie merken, ich habe nur kurz hineingehört, dass dessen Frau schwanger sei von einem anderen, und da steckt sie. Und jetzt kommt in einer sehr berührenden, zuerst sehr zärtlich wirkenden Szene, diese junge, schöne, schwangere Frau zu ihrem Mann, und er begrüßt sie, wie schön sie doch sei. Und so eine Schönheit ist eine Hure. Und er packt die Frau mit einer unheimlichen Gewalt und schmeißt sie eine Treppe hinunter, sodass sie mit gebrochenem Genick unten liegen bleibt. Das ist das Gegenbild zu Josef. Beide sind in derselben Situation. Ich habe eine Frau, die ich über alles liebe. Ich entdecke, dass sie fruchtbar ist und ein Kind kriegt. Wie gehe ich damit um, dass dieses Kind, da steigt in mir Schrecken auf. Es gibt den alten Rechtsgrundsatz, Mulia semper certa est, Martha semper certa est, die Mutter ist immer sicher, Pater Incerta. Die Mutter ist immer sicher, wer der Vater ist, ist eine Frage. Dieser Rest der Unsicherheit ist in jedem Mann. Dieser Rest der Unsicherheit ist angelegt in uns. Im Johannesevangelium ist im Prolog dieser Satz, der nicht aus dem Willen des Mannes geboren ist. Immer wenn eine Frau von einem von uns in Beziehung schwanger wird, ist meine Unsicherheit mitgegeben. Ist das jetzt Wille Gottes? Bin ich es? Wer ist es? Und dieser Angstschock, für den steht Josef. Wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass ungefähr zwischen 10% und 15% der Kinder möglicherweise sogenannte Kuckuckskinder seien. Das heißt Kinder, deren Väter nicht ihre Väter sind. Viele dieser Josefs Väter, Pflegeväter, ahnen es. Manche klären es durch einen sehr schwierigen Prozess eines Vaterschaftstests oder was auch immer. Und dieses Klären heißt auf Kosten des Kindes. Josef ist diese unendliche Väterlichkeit, die sagt, kommt es darauf an, ob ich? Kann es nicht sein, dass mein Leben damit glückt, dass du wächst? Es gibt in Zillis auf dieser großartigen Balkendecke ein Bild, wo Josef im Schlaf ist und der Engel begegnet ihm und erzählt ihm. Und ich habe mich lange in das Gesicht des Josef vertieft und den Traum weitergeträumt, den er da träumte. Ob es da in seinem inneren Bild aufgetaucht ist, dass es dieses Kind ihm seine Heimat kosten wird. Dass er aus Nazareth zuerst nach Bethlehem, dann nach Ägypten und dann erst ein Jahrzehnt später von seiner Werkstatt, die er sich mühsam aufgebaut hat, vielleicht wird nichts mehr da sein. Es haben andere die Aufträge übernommen. Er muss seine Existenz neu begründen. Mir tauchte die Fantasie auf, ob dieser Josef sich vorstellen kann, was mit seinem Kind sein wird, wenn es einmal groß ist. Wer wird dieses Pflegekind werden? Nach der Überlieferung sei Josef ungefähr gestorben, als Jesus so um die 18 Jahre gewesen ist. Er hat ihn nicht mehr als großen Meister, Lehrer erlebt. Aber die übrigen Familienangehörigen haben ihn nicht als Lehrer erlebt, sondern eher
Eher als Störenfried.
Und wie schaffen wir uns den vom Hals? Bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung. Nach dem Tod haben sie sich zu ihm hingewandt.
Herr Bock, was prägen denn die Väter bei ihren Töchtern und was prägen die Väter bei ihren Söhnen?
Das ist eine sehr unterschiedliche Frage. Ich fange mit dem Einfacheren an. Die Väter bei ihren Töchtern. Der Vater, ich schmunzle ein bisschen, wenn ich das sage, ist der erste geliebte Mann der Tochter. Es ist der erste Mann, der sie in den Arm nehmen darf. Es ist der erste Mann, der ihr ein Lied vorsingt vielleicht. Es ist der erste Mann, der die Tränen der Tochter aushält und nicht davonläuft. Und es ist der erste Mann, dem sie mit einer jauchzenden Herzlichkeit in die Arme laufen kann und in die Arme springen kann. Das heißt, der Vater ist zuerst einmal das Modell einer glückenden Männerbeziehung. Einer Männerbeziehung, die so ganz anders ist als das, was Karriere, Erfolg, Leistung, sondern die dadurch geprägt ist, dass er zuverlässig ist, dass er da ist, dass er aushält und dass er eine seltsame Stärke hat. Die Stärke ist nicht, dass das Kind auf seinen Schultern reiten darf. Das ist ein Geschenk. Aber die Stärke ist, dass der Vater aushält, dass das Kind auf seinen Schultern reitend sagt, Papa, jetzt sehe ich viel weiter als du. Und Papa, jetzt bin ich größer als du. Und dazu Ja zu sagen und zu wissen, dass die Tochter damit eine bleibende Wahrheit ausspricht. Das ist dieses Geschenk, das der Vater vor der Pubertät dem Mädchen schenkt. In der Pubertät schenkt er ihr etwas anderes. In der Pubertät, so es glückt und gelingt, schenkt er ihr das Staunen, das Bewundern der schönen Frau, die hier heranwächst. Ich erinnere mich, mein Lehrtherapeut, Professor Heisterkamper aus Düsseldorf, hat das einmal in einer ganz einfachen Szene erzählt. Er hatte selber eine Tochter und das Verhältnis mit seiner Tochter war, wie es manches Mal ist, durchaus auch doppelt geprägt. Und eines Tages, er muss ganz schnell auf die Uni, stürzt er ins Badezimmer hinein, weil er sich fertig machen möchte und da steht die Tochter nackt vorm Spiegel. Er reißt die Tür auf, sieht sie und sagt ganz spontan, Mei, bist du schön. Macht die Tür leise wieder zu und geht. Die Tochter, mittlerweile selber Psychoanalytikerin und Psychotherapeutin, sagt, das war für sie das Schlüsselwort. Das Wort hat ihr erlaubt, Frau zu werden. Dass ein Mann zu ihr sagt, Mei, bist du schön und nichts verlangt, sondern in Respekt die Türe zumacht und sie allein lässt. Das heißt, das Zweite in der Pubertät, was der Vater der Tochter schenkt, ist diese ungeheure Achtung vor ihrem Frauwerden, die bewundernde, respektvolle Achtung. Diese Erfahrung wird zum Maßstab für andere Männerbegegnungen für die Tochter. An dieser Erfahrung wird sie überprüfen, ist der jetzt, mit dem ich heute Abend in der Disco bin, mehr als ein Tanzpartner für einen Abend, kann ich mich auf den ein wenig probeweise versuchend einlassen oder manches Mal sagt dann das Kind, die Tochter, die junge Frau, mein Vater hätte das anders gemacht.
Der Vater setzt in gewisser Hinsicht dann den Maßstab, die Messlatte?
Der Vater setzt, wo es gelingt, in guter Weise einen Wegweiser. Er öffnet den Blick, wohin es gehen könnte. Oder aber, wo es misslingt, er verbaut den Weg. Auch das kann geschehen. Sie haben aber vorher, Herr Miller, unterschiedlich gefragt nach dem Dienst des Vaters an der Tochter und am Sohn. Und der Dienst am Sohn ist ein ganz anderer. Ich versuche es am besten mit einem afrikanischen Märchen zu sagen. Es gibt ein wunderschönes afrikanisches Märchen, einen Vater und einen Sohn, die beiden leben in einem Hüttenkral, die Hütten sind im Kreis angeordnet, der Sohn wird groß, er kommt so richtig in seine beginnende Manneskraft, er bewundert seinen Vater unendlich, aber er ist natürlich der sicheren Überzeugung, dass er es noch besser, noch toller und so weiter machen wird. Und so lädt ihn der Vater eines Tages ein, mit ihm auf Jagd zu gehen. Es ist dringend nötig, sie haben nichts mehr zum Essen, sie gehen auf Jagd. Und der Vater setzt all seinen Können ein und er schießt die erste Ratte. Es ist nichts anderes da. Er gibt sie seinem Sohn zum Tragen. Vielleicht kommt eine Antilope, vielleicht kommt... Sie finden nichts. Er schießt die zweite Ratte. Gibt sie seinem Sohn zu tragen und sie jagen weiter. Und wieder ist weder ein Gnu zu finden, noch ein Schaf, noch irgendwas. der schießt die dritte Ratte und will sie seinem Sohn zum Tragen geben. Da merkt er, dass sein Sohn die ersten beiden Ratten, die ihm gegeben hat, weggeworfen hat. Denn mit sowas mitkriegen, mein Vater, der große Jäger, das kann doch nicht wahr sein. Er hat die Jagdbeute seines Vaters missachtet. Und jetzt macht der Vater etwas Unvorstellbares für uns. Er nimmt die dritte Ratte, die er in der Hand hat, und legt sie ihm so ins Gesicht, dass der Sohn ohnmächtig umfällt. Als der Sohn aufwacht, ist er zutiefst gekränkt und geht. Und das ist der Dienst des Vaters am Sohn. Der Vater muss den Sohn mit der Realität konfrontieren. Und damit seine eigene väterliche Achtung aufs Spiel setzen. Ich sage das jetzt an einem ganz konkreten Beispiel. Ein Freund in meinem Umfeld hat jetzt erlebt, dass ihm sein Sohn, nicht ihm, sondern er hat es erfahren über andere, dass sein Sohn über ihn erklärte, wenn ich einmal heirate, lege ich meinen Familiennamen ab und übernehme den Namen meiner Frau, denn so wie der will ich gar nicht heißen. Das ist diese Urkränkung, die er da erlebt hat und noch nicht verarbeitet hat, dass ihm sein Vater an einem bestimmten Punkt gesagt hat, so nicht. Der Vater muss dem Sohn gegenüber in der Lage sein, die Grenze so zu setzen, dass er selber die Einsamkeit in Kauf nimmt. Im biblischen Text haben wir genau diese Erzählung im verlorenen Sohn oder im verlassenen Vater. Je nachdem, welche Überschrift ich der biblischen Stelle gebe.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Thema heute, wo ist mein Vater? Der Vatersegen Gottes. Im Studio bei uns in München ist der Psychotherapeut Peter Bock. Herr Bock, wir haben es gerade davon gehabt, weil wie prägen Väter ihre Töchter, wie prägen Väter ihre Söhne, was ist da ihre Aufgabe? Wir haben auch auf die imaginäre Liste der Eigenschaften eines Vaters schon geschrieben, keine Dankbarkeit erwarten, ein Wegweiser sein. Wie ist denn das jetzt? Sehen wir mal unsere Sendung im Kontext, dass wir im Advent sind. Nikolaus ist im Advent. Und Advent ist ja die Vorbereitung auf die Ankunft des Jesuskindes. Jetzt ist ja die Frage, hat sich das Jesuskind das gut überlegt, in welche Patchwork-Familie es da hineingeboren werden will? Immerhin, der Josef ist gar nicht mal der leibliche Vater. Die Großeltern, die werden sicherlich nicht begeistert gewesen sein über die ledige Schwangerschaft ihrer Tochter bzw. Schwiegertochter in Spee. Im Dorf werden sich die Leute ordentlich das Maul zerrissen haben über Ratsch und Tratsch und Gerüchte. Wer ist vielleicht der Vater? Wer könnte es denn sein? Und die Kindheit wird natürlich von entsprechenden Hänseleien der Spielkameraden geprägt sein. Und dann auch noch das Dasein, Sie haben es vorhin auch schon angerissen, als Flüchtlingskind mit Migrationshintergrund in Ägypten. Kein sicheres Einkommen des Vaters, der hatte die Werkstatt zurücklassen müssen. Das sind ja denkbar schlechte Voraussetzungen. Hat sich das Jesuskind das gut überlegt, zu welchem Vater es da geht und zu welcher Mutter und in welche Familie und in welches Dorf?
Nun ja, wenn ich Paulus zuhöre, dann hat er es sich gut überlegt. Paulus sagt, er war wie Gott. Und dann ist der nächste Satz, er ist heruntergekommen. Heruntergekommen kann ich jetzt räumlich von oben nach unten hören. Aber ich sage das Wort auch als umgangssprachliches Wort, da ist einer abgeflogen. Er ist nicht der Aufsteiger, er ist nicht in die Aufsteigerfamilie gegangen, sondern in die potenzielle Loserfamilie. Sie merken, ich sprich es mit Fragezeichen. Es könnte sein, und ich unterstelle das diesem Christus Jesus, dass er sich sehr genau überlegt hat. Da ist zwar vom Stammbaum der Stamm David ein gutes Geschlecht, ein alter, ehrwürdiger Ruf. Aber wie ich mit diesem Erbe des Rufes umgehe, das enthebt mich nicht der Not und dem Stall und der Flucht. Ich glaube, er hat sich's gut überlegt, nur unsere Vorstellungen von der Heiligen Familie schauen ein bisschen anders aus. Ich habe in Südtirol vor einigen Jahren eine Maiandacht miterlebt. Da hat ein Franziskanerpriester gepredigt und er hat die Predigt damit begonnen, dass er sagte, sind wir doch einmal ehrlich. Die so und so, jetzt hat er irgendeinen Namen genannt, ich nehme an, dass der fiktiv war, hat erledigt Bankert gekriegt. Wir hätten's beim Dorf ausgeprügelt. Zu dem ledigen Bankert und seiner Mutter beten wir jetzt. Ich erinnere mich an die starren Gesichter der umsitzenden Bauern und Bäuerinnen und mit welcher Kraft dann der Rosenkranz begann. Ich meine, er hatte sich sehr gut überlegt, denn damit begann die Veränderung unserer Gesellschaft. Und wenn ich heute Diskussionen um menschenwürdiges Dasein höre, um Hartz IV höre, um die Sorge für Kranke und Alte, um Pflegeversicherung, dann hat dieser Impuls, den wir heute politisch kaum mehr mit dem Anfang vor 2000 Jahren verbinden, hat mit dieser Wahl des Jesuskindes begonnen. Sonst wäre er wahrscheinlich am Königshof des Herodes geboren worden. Ob er dann überlebt hätte, ist eine andere Frage. Denn Herodes war nicht zimperlich, seine Familienangehörigen zu liquidieren.
Die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Wo war mein Vater? Der Vatersegen Gottes. Gast im Studio Peter Bock, er ist Psychotherapeut. Das Hörertelefon ist geschaltet 089 517 008 008 oder von außerhalb Deutschlands 0049 89 517 008 008. Herr Bock, wir haben es gehabt von Eigenschaften, die Väter haben sollten. Inwieweit auch diese Eigenschaften Abbild der Vaterliebe Gottes sind. Kommen wir jetzt zum zweiten Titel der Sendung, der Vater Segen. Jetzt gibt es ja eine bekannte Stelle in der Heiligen Schrift im Alten Testament, wo es um den Vatersegen geht. Und das ist ja auch eine Geschichte von Lug und Trug. Das ist nämlich die, wo sozusagen der Jakob sich den Vatersegen des blinden Isaak erschleicht. Und sich ja, glaube ich, irgendwie Fellhandschuhe anzieht, damit er eben sich so anfühlt wie sein stark behaarter Bruder Esau. Und ich denke da immer wieder an den Esau. Ich identifiziere mich da mit dem, jetzt ist er richtig übers Ohr gehauen worden von seinem Bruder. Und ich sage es mal ganz überspitzt, und der depperte alte Vater hat es nicht mitgekriegt, dass das nicht ich bin. Der hat sich übers Ohr hauen lassen. Was kümmert es denn den Esau? Denn der Esau kennt doch Yahweh, der kennt den Gott Israels. Ja? Warum sagt er nicht, ha, der Segen meines alten Vaters, der ist mir doch wurscht, ich rufe den Vatersegen des himmlischen Vaters auf mich herab. Warum macht er das nicht?
Eine ganz einfache Antwort.
Welche?
Weil er Yahweh eben noch nicht kennt. Denn der Name Yahweh, den erfährt erst Mose. Und das ist in der Geschichtenabfolge sehr viel später.
So viel zu den bibelfesten Moderatoren bei Radio Horeb. Okay, das Wort steht bei Ihnen, ich schweige.
Aber das Spannendere ist ja etwas ganz anderes. Was sagt denn der alte Vater Isaak zu seinem Sohn, von dem er annimmt, es ist der Richtige, der Esau? Ja, Du, mein Sohn, duftest wie das Feld, das der Herr gesegnet hat. Gott, gepriesen sei, er gebe dir vom Tau des Himmels, vom Fett der Erde, viel Korn und Most. Also dem fließt das Herz über mit dem, was er seinem geliebten Sohn sagt. Und der Erste, der getäuscht ist, und zwar in der Todesstunde, getäuschte Geschichte geht ja weiter, die Verzweiflung des Vaters bricht nachher fürchterlich aus.
Die Verzweiflung, als er festgestellt hat, ich habe den Segen dem Falschen gegeben.
Ja, dass er getäuscht wurde, dass sein eigener Sohn ihn im Sterben getäuscht hat. Ich glaube, das ist eine so schreckliche Erfahrung für einen Menschen. Diese Erfahrung mündet dann in einen seltsamen Satz. Er sagt dann Esau, ich kann dir nichts mehr geben. Ich kann nicht ein Wort verdoppeln. Das ist eine menschliche Wirklichkeit. Wenn ein Kind sich ein Erbteil erschlichen hat, dann kann der andere nicht sagen, bitte jetzt noch einmal dasselbe, weil der Vater hat es nicht mehr. Aber er sagt ihm ein Wort, das ganz eigenartig ist. Von deinem Schwert wirst du leben, das heißt, ich kann dir nur Kampf versprechen. Deinem Bruder, deinem Widersacher wirst du dienen, doch hältst du durch, so streifst du ab sein Joch. Er gibt ihnen einen ganz neuen Segen. Er gibt ihnen den Segen, ich traue dir zu, dass du dein eigenes Geschick aus Unheil in Heil wenden kannst. Ich verspreche dir keinen Rosengarten. Ich verspreche dir keine, wie wir in Österreich sagen würden, gmade Wiesen. Es wird bitter, aber am Ende wirst du das Magnificat singen können. Mächtige stürzt du vom Thron, die Niedrigen machst du stark. Es stimmt nicht, dass der Isaak keinen Segen für seinen Sohn gibt. Er gibt ihm den vielleicht viel kostbareren Segen, der heißt, ich traue dir zu, dass du dein Geschick selbst meisterst und in die Hand nimmst. Viele, die als Erbe ein reiches Gut übernommen haben, verlieren und verspielen das Gut. Manche, die kein Erbe anvertraut bekommen haben, werden zum Geschenk für die mit ihnen Lebenden. Das ist das Eigentliche, was in dieser Isaak-Begegnung, wo der alte Mann jetzt nochmal all seine Kraft bündelt. Was kann ich dir jetzt noch schenken? Und er schenkt ihm eigentlich die Messias-Hoffnung. In dir wird gelingen. Jetzt werden Sie natürlich sofort sagen, ja Moment, aber die Geschichte geht doch genau umgekehrt. Denn in der Geschichte schaut es doch so aus, wie wenn Isaak. Ja, in der Geschichte schaut es zuerst einmal so aus, bis zu diesem fürchterlichen Kampf am Jakob, dem Kampf mit Gott, wo er dann an der Hüfte zu lahmen beginnt. An der Hüfte, das heißt an dem Körperteil, der sowohl seine Beweglichkeit als auch seine Sexualität betrifft. Er erlebt sich, er muss denselben Weg gehen. In das Leid hinein, in das Gelähmtwerden, in das Scheitern hinein. Und insofern ist diese Geschichte vielleicht auch eine Erzählung darüber, was Mann werden heißt. Das Mannwerden immer heißt, ich kann es mir nicht ersparen, in das Scheitern zu gehen. Entweder ich gehe in das Scheitern, so wie der Esau, durch eine Missgunst anderer, oder ich gehe in das Scheitern durch meine eigene Hybris, durch meine eigene Überschätzung. Dass es gesegnete Wege sind, kann man erst im Rückblick nach langer Zeit sagen.
Heißt es, nur ein Mann, der das Scheitern kennt, kann ein guter Vater sein?
Ja. Und ich meine, dass dieses Scheitern kennenlernen auch ein wesentlicher Prozess des Vaterwerdens ist. Indem ich Vater werde, erlebe ich unendliches Glück, ein reiches Geschenk. Und ich erlebe zugleich, wie mein Leben verrinnt und das andere wächst und aufgeht. Und ich erlebe, dass ich immer schuldig bleibe zu den für mich bewegendsten Nachtdiskussionen zwischen Vater und Mutter gehört immer wieder die Frage, hätte ich da was anders machen sollen? Habe ich da was versäumt, übersehen? Was wird sie oder wird er einmal in 30 Jahren darüber denken? Wir sind die Wunschstellen unserer Kinder. Das ist notwendig so.
Nochmal, wir sind die Wundstellen.
Die Wundstellen an uns werden unsere Kinder wund und erleben, dass sie mit dieser Wunde leben dürfen, gesehen werden, dass sie uns die Schuld vergeben können. Das ist ein ganz kostbarer Prozess, wenn ein Vater oder eine Mutter die Nerven verloren hat, plötzlich wirklich ungerecht wurde. Und nach einem Augenblick, der Augenblick ist für das Kind immer zu lang, des Entsetzens über sich selber kommt und sagt, bitte verzeih mir. Das Kind lernt mit der Schuld der Eltern die eigene Vergebensfähigkeit. Wir haben jetzt am letzten Sonntag eine ganz berührende Erfahrung gemacht. Wir hatten den Kairos-Tag, es kam ein großer Kreis von Menschen und wir haben eine Rückerinnerung gemacht an Kindheit und ich habe eingeladen, sucht euch die Körperhaltung, die euch am deutlichsten erinnert an Erfahrungen eurer Kindheit. Die einen haben die Haltung angenommen, die anderen die. Und eine Frau ging einfach aus dem Saal hinaus. Mir fiel's auf, dass sie hinausgeht. Ich dachte wirklich, das ist eine einfache Notwendigkeit. Mir fiel aber auf, dass sie nicht zurückkommt. Und währenddem der Prozess weiterging, gehe ich hinaus ihr nach. Sie stand hinter der Türe, schaut mich mit großen Augen an und sagt, du hast mich gesucht. Als Kind war das mein Platz, wo ich mich in größter Not versteckt habe und nie hat mich der Vater gesucht oder gefunden. Und in diesem Prozess jetzt, ihr standen die Tränen in den Augen, in diesem Prozess jetzt konnte sie sagen, und ich habe schon das Gefühl gehabt, ich muss wieder selber rausgehen, damit mich wer sieht. Tut das gut, jetzt kann ich ihm verzeihen. Mittlerweile ist der leibliche Vater, er lebt noch an die 90. Und du kannst nicht mehr in Worte fassen und nicht mehr hören. Aber das Heilen dieser Verwundung ist möglich zwischen Tochter und Vater. Und ich glaube, wir lernen aneinander zu verwunden und zu vergeben. Wir verwunden notwendigerweise, es geht nicht anders, menschliches Zusammenleben ist immer auch Glück und Verwundung. Aber das Vergeben lernen, dazu haben wir sehr wenig Kultur entwickelt. Und da ist der Vater einer der wichtigen Boten, dadurch, dass er sich selber vergeben lässt.
Jetzt hören uns ja Väter zu. An den beiden Mikrofonen hier im Studio in München sitzen auch zwei Väter. Herr Bock, das ist ja ganz schön starker Tobak, was Sie so da sagen. Da möchte man ja als Vater unter dieser Last der Verantwortung zusammensinken. Was ich alles verbocken kann als Vater, wo da was schiefgehen kann, da habe ich ja eine Wahnsinnsverantwortung. Meinen Töchtern, meinen Söhnen gegenüber. Ich bin ja maßgebend für ihre Entwicklung und auch in der Prägung des Gottesbildes, ja, weil wir nennen ja Gott unseren Vater. Und wenn jetzt ich auf Schwäbisch gesagt, ein Säckel bin, dann ist er mein Gottesbild ja auch überlagert von diesem verzerrten Vaterbild, das ich aus meiner Kindheit beispielsweise mitgenommen habe. Herr Bock, wie ist das jetzt mit den, also erster Teil der Frage ist, wie können Väter mit dieser Bürde oder dieser Last umgehen? Ist es vielleicht gar keine Last, ja? Und das zweite ist, inwieweit prägt Vaterbild Gottesbild?
Ich fange mit dem ersten an. Es ist eine Last und es ist genauso eine Lust. Beides. Wenn ich das Wort wahnsinnige Last, das Sie vorher gesagt haben, das wahnsinnig weglasse, dann kommt es auf eine Balance-Ebene. Immer ist es beides. Wenn ich nur auf das eine schaue, nehme ich mich zu wichtig. Natürlich ist das, was die Tochter, der Sohn an mir erlebt, ein Wegweiser, der auch dazu führen kann, dass er später oder dass er später mal sagt, ich möchte es anders machen als mein Vater. Auch diese Entscheidungsfähigkeit ist eine Chance. Ich muss nicht der bestmögliche Vater sein, ich wüsste nicht, wie der ausschaut, sondern der ausreichend gute Vater. Und da kann es manches Mal sehr gut tun, wenn die Tochter kommt und sagt, ach Papa, du bist müde, mach die Augen zu. Das kann ein Akzeptieren unserer eigenen Schwäche sein. Wir müssen nicht die Stärksten sein.
Lektionen in Demut.
Ja, danke für das Wort. Lektionen in Demut. Das ist das eine. Das andere, was Sie zu Recht angesprochen haben mit dem Gottesbild, ist eine sehr schwierige Frage. In einer der mir kostbarsten Orationen, Tagesgebete, ich weiß jetzt nicht von welchem Sonntag, ist der Satz, Gott, von dem alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden ihren Namen hat. Nicht, ich bin das Bild für die Vaterschaft Gottes, sondern meine Vaterschaft, wenn sie gelingt, ist eine Stücklein, ein Widerspiegeln, ein Echo auf das, was die Urvaterschaft ist. Aber auch da muss ich jetzt weiterfragen. Diese Vaterschaft, das haben wir in unserem Nachdenken, glaube ich, auch entdeckt, ist keine billige, gemütliche Kuschelvaterschaft. Auch Gott ist nicht der liebe Gott, wie wir ihn heute manches Mal kleinreden. Das Erschrecken am Vater kann durchaus mit einem Erschrecken an der Größe Gottes, an der unerwarteten Fülle Gottes einhergehen.
Er ist ja auch der Herrgott Sebaoth, der Herr der Heerscharen.
Ja, er ist dieser alles Umfassende und alles, das heißt aber auch das Scheitern, den Tod durchwirkende. In der Frage, mit der wir die Sendung überschrieben haben, wo warst du, Vater, bin ich erfasst in dem Wort Jesu am Kreuz. Warum hast du mich verlassen? Auch das gehört zur Vatererfahrung dazu, dass ich das Gefühl habe, sometimes I feel like a fatherless, motherless child, wie es das Gospel singt. Aber ich habe nicht das Recht, aus dem eigenen defizitären Vaterbild zu sagen, und so bist auch du ein Defizit. Aber wohl, so bist auch du, Gott, eine Leerstelle. Das heißt, ein offener Raum, in dem, aus dem mir Neues und Unerwartetes begegnen kann, wenn ich bereit bin, mich auf diese Überraschung einzulassen.
Wenn jetzt das Vatersein scheitert, wenn man jetzt das Kind eines schlagenden Vaters ist, eines missbrauchenden, eines saufenden Vaters und mein Vaterbild davon ja einfach verätzt ist, verdreht, verzerrt ist. Wie kann es gelingen, dennoch sozusagen Gott als den liebenden Vater, der mich annimmt, anzunehmen? Wie kann ich diese Klippe, diesen Graben überspringen, der hier durch mein Leben gezogen wurde?
Ich vermute, dass ich es selber aus mir heraus allein nicht kann, sondern dass hier jetzt das wirksam wird und werden wird, was wir in der Kirche so mutig und zukunftsoffen als Gemeinschaft der Heiligen nennen. Gemeinschaft der Heiligen, damit meine ich, dass diesem Kind, das seinen Vater als unberechenbar und unzuverlässig, als nicht daseiend, als vielleicht sogar als Täter erlebt, dass diesem Kind an irgendeinem anderen Ort, zu einer anderen Zeit oder zur gleichen Zeit, ein anderer begegnen wird, der ihm zuhört, der es in den Arm nimmt, der ihm sagt, du, deine Wut, deine Trauer, dein Entsetzen stimmt, ist richtig, darf sein. Und der ihm den Weg weist, dass diese eine defizitäre Vatererfahrung durch eine andere erweitert und ergänzt wird. Sie wird nicht ausgelöscht. Aber aus diesem Erweitern und Ergänzen kann eine neue Fähigkeit wachsen. Ich sage es an einem Beispiel, das mich einmal sehr berührt hat, als mir ein Mann, den ich in der Ausbildung hatte, von seiner Vatergeschichte erzählte und dann nach langem Schweigen sagte, schau, und das ist der Grund, warum ich selber Therapeut werden will. Ich habe die Not an mir erfahren und kann von daher der Not anderer zuhören, ohne vor Entsetzen abzuwiegeln, wegzugehen. Und in diesem, meinem eigenen Leid, ist mir die Kraft gewachsen, die mich jetzt in den Beruf führt. Das heißt, wir begegnen in unserem Leben wieder und wieder Teilväter, Mosaiksteinchensväter, Ersatzvätern, die vielleicht gar nichts wissen davon. Aber im Nachhinein, am Ende unseres Weges oder an dem Punkt, den wir dann biblisch Gericht nennen, werden wir vielleicht auf viele solcher Menschen zugehen und sagen, bin ich froh, dass du damals da warst. Vielleicht werden uns die ganz erstaunt anschauen und sagen, ich weiß gar nicht mehr, wovon du redest. Ach, das meinst du, das war doch selbstverständlich. Das war selbstverständlich, weil Gott als Vater durch Raum und Zeit immer wirkt. Wo wir es merken, ist es gut und oft auch, ohne dass wir es merken.
Also das heißt auch, wenn mein eigener Vater nicht da war, aus welchen Gründen auch immer, bedient sich Gott Hilfsvätern,
ja,
sozusagen.
Neuer Josefs.
Okay.
Wir sind in der Kirche eine Josefsgesellschaft, würde ich jetzt sagen. Einander stellvertretend zum Nährvater werdend.
Also, wir reden ja immer von der Mutterkirche. Also ist eigentlich, die Kirche sollte eher eine Vaterkirche sein. Oder in dem Kontext jetzt?
In dem Kontext.
Ja.
Die Frage nach Mutterkirche oder Vaterbild ist etwas anderes. Die mütterliche Qualität, die wir in der Kirche erfahren, heißt ja eine sehr starke Bindungsqualität. Währenddem die Qualität des Vaters, die ist, uns frei zu geben in den nächsten Lebensschritt und uns zuzumuten, dass wir diesen Lebensschritt auch gut bewältigen.
Jetzt muss ich gerade meinen Faden wieder finden. wie kommt es denn, dass wir, Aber das ist jetzt nur noch ein Exotenausflug sozusagen in unserer Sendung. Warum nennen wir denn Gott eher den Vater? Es gibt ja oft Diskussionen, ja, weibliche Attribute Gottes, warum nennen wir Gott nicht Mutter? Warum können wir ihn nicht Mutter nennen? Warum sagen wir Vater unser und nicht Mutter unser? Warum legt die Tradition, warum legt die Kirche einfach auch so viel Wert darauf, auf dieses Vaterbild, auf diese väterlichen Attribute?
Da sind wir wieder ganz beim Nikolaus gelandet.
Okay.
Denn Bischof Nikolaus, historisch, ganz konkret, hat am einer der wichtigsten Konzile der ganzen Kirchengeschichte teilgenommen, am Konzil zu Nicea. Und da ging es genau um diese Frage.
Also nicht das berühmte Zweite Vatikanum war so wichtig, um das wir uns alle drehen, sondern Nicea, okay.
Ich sage nicht, dass ich das eine jetzt gegen das andere...
Nein, ich wollte jetzt einfach nur einen Seitenhieb machen zu allen, die meinen, Konzile zu kennen. Also, Konzil von Nicea, Nikolaus.
Konzil zu Nicea ging es um die Rolle des Sohnes und Nestorius war der Gegenspieler. Und da wurde ganz klar dieses Wort nochmals aufgegriffen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, das Begegnungsbild, das ich habe, um mir eine ungefähre Ahnung davon machen zu können, wie ist denn dieser Gottvater? Er ist nicht der, den Naturreligionen sich vorstellen als den großen Naturschöpfer. Das ist alles auch. Und wir lernen hier von anderen Konfessionen und Religionen Wichtiges. Aber in dem, wer mich sieht, sieht den Vater, schwingt er etwas ganz anderes mit. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, sagen wir häufig. Wenn ich Bilder anschaue von Vater und Sohn nebeneinander, da ist die gleiche Mundhaltung, der gleiche Blick. Ich darf das also weiterspielen. Wenn ich den Jesus Christus, diesen Einzigartigen, sehe, wie er sich mit der Ehebrecherin so abgibt, dass er nicht nur neben ihr steht, sondern auf ihre Ebene hinunter auf den Boden geht. Und damit riskiert, dass alle anderen auf ihn herunterschauen. Ja, sogar riskiert, dass ihm dasselbe passiert, was der Ehebrecherin passieren könnte, nämlich die Steinigung. Dann wird er für mich zum Bild des Vaters. Charles Begu hat einen erschreckenden Text in seinem wunderbaren Gedichtsband geschrieben. Da schreibt er, als Vorwurf an den Sohn, wie konntest du das tun, den Menschen meinen Namen zu verraten, Vater? Ab jetzt kommen sie wie eine Flottille von Schiffen, alle auf mich zu mit dem Wort Vater. Und wie kann denn ein Vater sein Kind verurteilen? Mit diesem Vaternamen, den uns Jesus mein und euer Vater, es ist nicht dieses billige Vater, den uns Jesus in den Mund gelegt hat, wird mir ahnbar, ach so bist du. Ich darf sein, selbst wenn in meinem Leben die Bilanz anscheinend nicht stimmt. Nichts wird weggewischt von der Bilanz. Die roten Zahlen bleiben. Aber trotz der roten Zahlen darf ich mit dir sein. Und das ist eine so berührende, gerade in unserer zahlenversessenen Gerechtigkeits-, Pseudo-Gerechtigkeitsgesellschaft, ein so berührendes Wort. Gerecht ist der Vater, weil er uns zu Recht liebt, zurecht streichelt und gar nicht mehr sagt, warum hast du denn das nicht besser gemacht und das, sondern gut, dass du da bist. Der verlorene Sohn, wir haben ihm vorher schon einmal gesagt, oder der verlassene Vater, endet ja mit einer ganz überraschenden Pointe. Der eine Sohn ist zurück, der zweite Sohn ist zurück. Ist für einen Vater noch Platz? So wie der Text offen bleibt, könnte es sein, dass er dann den Hof verlässt, weil er, damit es den beiden gut geht und die Raum genug haben, alles ihnen übergibt.
Keine Dankbarkeit erwarten.
Keine Dankbarkeit erwarten und daraus in das, ja, Gott sei Dank, kommen können.
Ich denke, das nehmen wir als Schlusswort, Herr Bock, dass Gott sei Dank. Vielen Dank, dass Sie uns den Nikolaus und auch das Vaterbild Gottes ausgemalt haben, ein bisschen hinskizziert haben, dass wir weitermalen können. Ganz herzlichen Dank.
Ich sage auch Ihnen Dank und allen Hörerinnen und Hörern Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie erst später zugeschaltet haben und diese Sendung in voller Länge hören möchten, dann gibt's dazu zwei Gelegenheiten. Entweder heute länger aufbleiben und im Nachtprogramm Radio Horeb nochmal hören. Da wird die Lebenshilfe wiederholt um 23 Uhr. Oder Sie besorgen sich eine CD dieser Sendung. Die können Sie sich kostenlos bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst unter der Rufnummer 08323 967 5120. Oder Sie bestellen sich die CD der Sendung direkt über die Website von Radio Horeb über www.horeb.org. Können Sie sich über das CD-Symbol neben dem Titel der heutigen Sendung quasi per Mausklick eine CD bestellen. Oder wenn Sie noch versierter im Internet sind oder versierte Enkel, Söhne oder Töchter haben, dann können Sie sich auch einen Podcast dieser Sendung direkt runterladen von der Website von Radio Horeb auf Ihr iPad, iPhone und was weiß ich, auf Ihre MP3-Player und dann im Auto beim Fahren oder beim Warten auf die U-Bahn hören. Wenn Sie Fragen zu dieser Sendung oder zu Radio Horeb allgemein haben, der Radio Horeb Hörerservice steht Ihnen gerne zur Verfügung zu den üblichen Geschäftszeiten, also nicht nachtschlafende Zeiten, 08323 967 5110. Bei uns geht's weiter im Programm um 11.15 Uhr. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole: 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.